Lassen Sie eigentlich mal die Sau raus? Fragte die Wochenzeitung Die Zeit. Vermutlich eher weniger als andere, antwortete Thomas de Maizière. Ich rase jetzt nicht mit 230 auf der Autobahn. Ich habe nicht mal ein Auto. Ich nehme keine Drogen. Das können wir auch von einem früheren Bundesinnenminister und Bundesverteidigungsminister erwarten. Aber ist Alkohol nicht auch eine Droge? Wenn ich mich freue, kann es passieren, dass ich verkatert aufwache, erzählte er noch. Und dann wieder preußisch-protestantisch pflichtbewusst. Einfach so in den Tag hinzuleben, widerstrebt mir. Es stimmt schon, Pflicht ist wichtig für mich. Rosen züchten und Rotwein trinken kann ja noch kommen. Vielleicht kommt es schon in gemütlicher Runde beim evangelischen Kirchentag in Nürnberg, dessen Präsident Thomas de Maizière nun ist und wo das erste Mal auch künstliche Intelligenz einen Gottesdienst gestaltete. Wir sind Zeugen eines technischen Fortschritts, der sich in nie dagewesener Geschwindigkeit vollzieht, lasen wir dazu in Christ und Welt der Beilage der Zeit. Dabei dürfen wir nie vergessen, künstliche Intelligenz ist, wie selbstständig sie heute auch rechnen und Entscheidungen treffen mag, immer ein Spiegel unserer selbst, Menschen gemacht, schrieb die emeritierte Theologieprofessorin Johanna Haberer. Christentum besteht nicht aus dem frömmelnden Bejammern der Welt, so noch einmal Thomas de Maizière. Wir sollen uns der Welt annehmen, Christen müssen anpacken. Und da gibt es reichlich zum Anpacken. Charkiw wurde erneut angegriffen, stand in der neuen Zürcher Zeitung. Wie üblich wurden es 300 Raketen aus der Gegend um Bjelgorod abgefeuert. Wir saßen im Korridor, zählten die Explosionen und riefen unsere Verwandten an, um uns zu vergewissern, dass mit ihnen alles in Ordnung sei. Nach 8 Explosionen wurde es dann wieder ruhig, beschrieb der Literat Sergei Gerassimow in seinem Kriegstagebuch, wie der Alltag in der Ukraine aussieht, der auch für uns ja mittlerweile alltäglich geworden zu sein scheint. Die Ukraine will eine Demokratie sein. Das ist für Putins Regime und seine Legitimität eine größere Bedrohung, als die NATO sie je hätte werden können, stand im Spiegel. Ich sehe diesen Krieg als Teil des Zerfalls der Sowjetunion, meinte im Interview der ukrainisch-amerikanische Historiker Serhii Plochy, Professor an der Harvard University. Es ist ein imperialer Krieg, aber zugleich ist es bis zu einem gewissen Grad ein Krieg, in dem es um Nation Building geht, um Nationswerdung. Denn er startete ja mit der Behauptung, dass Russen und Ukrainer ein und dasselbe Volk seien. Jetzt hat der Krieg die ukrainische nationale Identität gestärkt, wie lange nicht zuvor. Und Russland hat er Menschen gekostet, nicht nur die, die als Soldaten im Angriffskrieg ihr Leben lassen mussten. 70.000 neue Staatsbürger hat Putins Krieg dem Staat Israel geschenkt, erfuhren wir aus der Neuen Zürcher. Das ist eine Minderheit unter den 1,3 Millionen Geflüchteten, die ihre Heimat nach dem Einmarsch der russischen Truppen in die Ukraine verlassen haben, weil sie die Einberufung zum Krieg fürchteten und weder sterben noch töten mochten, zog Sonja Magolina eine Bilanz. Als ich nach New York zog, wurde ich zum Europäer, hieß es im Berliner Tagesspiegel. Es ist wahrscheinlich einfacher, ein Europäer zu sein, wenn man nicht in Europa lebt, meinte der niederländische Schriftsteller Arnon Grünberg, der seit fast 30 Jahren in den USA lebt. Europa ist auch eine Sehnsucht, ein gelobtes Land in der Ferne. Und dieses Europa mit seinen demokratischen Ländern hat so einiges zu bieten. Keine zentrale Autorität schreibt uns vor, was wir denken sollten und was nicht, wen wir bewundern sollten und wen nicht, wem wir glauben sollten und wem nicht. Und dann gibt uns Arnon Grünberg noch richtig Heftiges zum Nachdenken mit auf den Weg. Ich bezweifle, dass wir Menschen ohne Feind leben können, dass es möglich ist, ohne wirkliche Feinde oder Fantasien über vermeintliche Feinde eine kollektive Identität zu bilden. Da brauchen wir jetzt Hilfe, was wir am besten machen, wenn wir dem Feind ins Auge blicken. Seit den frühesten feministischen Tagen haben wir das Lachen als politisches Werkzeug verstanden, riet uns dringend Rosi Breidotti. Lachen ist eine machtvolle Strategie gegen Tyrannei, gegen jede Form von Ausgrenzung, meinte die Philosophin im Interview mit der Zeit. Das Lachen setzt sich über bestehende Grenzen hinweg und behauptet sich noch gegenüber dem ärgsten Feind. Es ist eine Möglichkeit, der Macht ins Auge zu blicken und die Wahrheit zu sagen. Und manchmal freut sich unser Gegenüber ja auch schon, wenn wir nur mal lächeln. Vom 17. bis 25. Juni ist Berlin Gastgeber der Weltspiele für Menschen mit geistiger und mehrfacher Behinderung, machte uns der Tagesspiegel Lust auf die Special Olympics World Games, die weltweit größte inklusive Sportveranstaltung, auch mit 120 Kulturveranstaltungen. In mehr als 30 Kultureinrichtungen können Interessierte Ausstellungen, Konzerte, Kunstausstellungen, Stadtführungen oder Theateraufführungen besuchen. Und da wünschen wir den Gästen in der Hauptstadt keine berühmte Berliner Schnauze, sondern das, was uns Thomas de Maizière in der Zeit geraten hat. Lust und Liebe gehören zum Leben.